Herzlich willkommen zur nächsten Sendung, sagt Ihnen Ihre Andrea Marti. Sie hören heute eine Berufungsgeschichte von Don Thomas Huber. Christus nachfolgen, das ist nicht nur etwas vor 2000 Jahren bei den ersten Jüngern Jesu Christi, sondern das geht auch noch heute im Hier und Jetzt im 21. Jahrhundert. Es gibt Menschen, die den Ruf Gottes gespürt haben in ihrem Leben, dass sie gemerkt haben, Gott meint sie genau und hat einen besonderen Plan für ihr Leben. Und dabei kann es einen aus dem bisherigen Leben und Beruf werfen. Wie es dazu gekommen ist, dass ein studierter Ingenieur für Nachrichtentechnik in den Weinberg Gottes gerufen wurde und er sich frei für die Lebensform der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen, von der Jesus Christus im Matthäus-Evangelium 12,12 spricht, entschieden hat, das erfahren wir heute im Gespräch mit Don Thomas Huber. So möchte ich Don Thomas Huber bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns auf Ihre Berufungsgeschichte. Guten Tag, Don Thomas.
Ja, grüß Gott.
Don Thomas, vermissen Sie als Priester die binäre Welt?
Ja, Sie meinen wohl, dass ich eben noch einen Ingenieurberuf habe und immer früher auch, als ich aufgewachsen bin, gern programmiert habe. Wir haben eben zu Hause schon in meiner Kindheit den ersten Computer, der rauskam, überhaupt gehabt, den ersten Heimcomputer. Ich weiß noch, den hat mein Vater selber in Bauteilen bestellt gehabt und der wurde dann eben selber zusammengebaut. Das war der ZX81 und dann kam nachher der Commodore 64. Und ich habe schon als Kind gerne, also Computerspiele drauf gespielt, sondern bin gleich so ein bisschen in diese Welt vom Programmieren eingestiegen. Das hat mich immer sehr fasziniert. Aber ich muss sagen, wir sind am Sonntag immer in die Kirche gegangen. Ja, und ich habe dann, ich weiß es einmal noch, nach der Kirche habe ich dann mit Sprachausgabe, da gab es dann die ersten Befehle auf dem Commodore 64, da habe ich dann eben ein Programm geschrieben, das ein bisschen was nacherzählt hat vom Gottesdienst. Und weil da eben ein Bischof da war und da habe ich das dann eben ein bisschen einfach in meinem Programmieren aufgenommen, was ich da so mitgenommen habe. Ich habe auch immer versucht, so ein bisschen so Programme zu schreiben, die was erzählen, die wo auf Fragen antworten. Das hat mich immer sehr fasziniert und das fand ich schon als Kind toll. Also, dass der Computer einfach ein Medium ist, um den Menschen einfach mit guten Informationen zu versorgen. Und ich denke, da habe ich natürlich auch ein bisschen die Logik und interessiert, um praktisch Programme zu schreiben. Das heißt praktisch jetzt, ich muss ja jetzt nur, es ist ja jetzt nicht so, dass ich diese ganzen Kenntnisse nicht mehr brauche, sondern die brauche ich jetzt alle, um auch das Wort Gottes zu verkünden, das Wort Gottes zu verstehen. Ich benutze jetzt eben nicht mehr eine von den Programmiersprachen, aber die Programmiersprache, die ist ja auch nur praktisch eine Umsetzung gewesen von der Art, wie ich jetzt praktisch Sachen quasi verarbeitet habe oder Informationen weitergeben wollte. Aber jetzt eben benutze ich die Pastoral, mein pastorales Handeln, aber die Logik, die dahinter steht, da habe ich viel von dieser binären Welt gelernt. Und die binäre Welt, das hört sich so ein bisschen so einseitig an. Das ist eben eine Welt, die ja uns nützen kann, die uns gute Informationen liefern kann und die auf normaler aristotelischer Logik letzten Endes auch fußt. Ja, Aristoteles ist eben auch ein Philosoph, auf dem die ganze Logik fußt, auch jeglicher Wissenschaft. Und diese Logik, die jede Wissenschaft eben auch beinhaltet, die ist natürlich auch in der Welt des Programmierens eine Grundlage. Deswegen haben Wissenschaften letzten Endes von der Logik her, von der Art des Vorgehens her, schon ein grundsätzliches Fundament. Das ist auch letzten Endes in der ganzen griechischen Philosophie, in der Antike, auch gerade auf Aristoteles zurückgehend, der ja eben die Grundlagen der Logik erarbeitet hat. Und deswegen findet man da auch immer Zusammenhänge mit jeder Wissenschaft, letzten Endes auch mit der Theologie, die aber sich natürlich dann auch im Lehramt der Kirche und im Glauben der Kirche denn letzten Endes konkretisiert.
Nun sind wir auf Ihre Berufungsgeschichte, Don Thomas, gespannt und ich übergebe Ihnen das Wort.
Ja, also meine Berufungsgeschichte, ja, da weiß man jetzt gar nicht letzten Endes, wo man anfangen soll. Ich fange mal an mit meiner Kindheit. Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ja, wir leben ja, ich komme vom Bodensee und meine Pfarrei Seefelden, da hat man einen sehr engagierten Pfarrer, der hieß eben auch Huber. Erwin Huber. Also ich bin aber nicht verwandt mit ihm, aber es war einfach sehr schön, wie er die Gemeinde einfach geführt hat. Es gab bei uns jetzt nicht immer so viel Aktionismus, das Feste hier, Feste dort, sondern einfach, das war das sakramentale Leben, auf das er Wert gelegt hat. Also die Beichte, die heiligen Messen, den Erstkommunionunterricht, den er eben gemacht hat und wo wir immer gebetet haben, am Anfang, am Schluss. Und er hat eben auch das in der Schule, die Erstkommunionklassen, übernommen. Da war er wirklich ein sehr großes Vorbild. Wir haben die Gebote gelernt, das Wort Gottes, dass es eben die Liebe zu Gott sich eben ausdrückt, dadurch, dass man seinen Willen letzten Endes sucht, seinen Willen erfüllt. Und dann gab es die Ministrantenschar, da haben wir Ausflüge gemacht, immer in einen Zoo oder in eine Falknerei und haben einfach durch die Natur und durch die Schöpfung auch eben immer Gott betrachtet. Und ja, was mich einfach fasziniert hat an unserem Pfarrer, war, dass er eigentlich gar nie so viel Besonderes gemacht hat. Und man hätte eigentlich rein verstandesmäßig denken können, ja, das muss ja langweilig sein, das Leben als Priester. Ja, der feiert dann immer die Messe, den geht dann mal zum Einkaufen, da sieht man ihn ab und zu und dann läuft er mal spazieren. Aber so viel ist in so einem Leben als Priester ja eigentlich letzten Endes nicht los. Natürlich, er besucht die Kranken, er hat immer Krankenkommunionen gebracht, das war immer bekannt im Ort. Aber ich habe gedacht, letzten Endes, wenn man das Leben so ohne Glauben betrachtet, müsste das ja sehr langweilig sein. Jeden Tag das Gleiche, immer das Gleiche. Mein Pfarrer war ja letzten Endes in über 40 Jahre Pfarrer in Uldingen, wo ich herkomme. Ich dachte mir denn, da muss doch irgendwas sein mit dem Glauben, das einem als Priester da so trägt, dass man das immer jeden Tag das Gleiche macht und dass es das irgendwie nie langweilig wird. Letzten Endes die Liebe zu Gott, die jeden Tag neu ist. Und der hat immer so viel Freude gehabt, wenn man ihm begegnet ist und war so einfach so nett und er hat einfach so viel Nettigkeit ausgestrahlt. Er hat so eine richtige Ausstrahlung gehabt. Und ich fand halt einfach nicht nur so künstlich, so das, so ein Lächeln und so irgendwie so künstlich was ausgestrahlt. Er war ganz normal, man hat ihm das jetzt von weitem nicht angesehen, aber wenn man mit ihm gesprochen hat, kam so was ins Herz einfach. Das war einfach so schön. Und allein ihm zu begegnen war einfach, ja, ich habe da im Herzen immer irgendwas gespürt. Das war wirklich sehr schön. Ja, letzten Endes habe ich gesagt, also da muss doch irgendwas mit dem Glauben dahinter stecken, wenn man eben so einen Beruf wählt. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, das muss ja mal schön sein, wenn man mal bisschen auch mal älter geworden. Und ich habe so, dann so die ersten Beerdigungen auch aus meiner Verwandtschaft mitbekommen und war bei einer Beerdigung, ich weiß mal, als ich zum ersten Mal in einer Beerdigung war, ja, wie da zum Beispiel jetzt dann mein Großonkel gestorben ist. Und dann habe ich eben gedacht, Mensch, wie schön muss das mal sein, wenn man so einen Weg ganz mit Gott geht, sein ganzes Leben lang und dann mal zu sterben. Also wenn man weiß, mein ganzes Leben, wenn man mal alt ist, wenn man zurückschaut, da bin ich irgendwie mit Gott gegangen. Da habe ich so mein Leben ganz Gott geschenkt. Da muss es ja richtig schön sein, denn auch mal, wenn man dann mal eines Tages sterben muss, dann hat man das doch als größten Trost. Und das hat mich immer so bewegt, immer wenn ich einen Priester gesehen habe oder einen Pater oder jemand aus dem Kloster, dachte ich, Mensch, die haben es mal gut, wenn die mal 100 sind oder so, wenn die mal sterben werden, dann haben die dieses Glück, dass sie sagen, ja Gott, jetzt gehe ich zu dir, ich habe ihm mein ganzes Leben lang dir geschenkt. Und das hat mich irgendwie immer sehr bewegt, sehr beeindruckt und mich eigentlich innerlich nie losgelassen. Und es hat mir immer im Herzen auch so eine Freude gegeben. Und dann war das immer so, wenn ich unseren Pfarrer gesehen habe, auch in der Sakristei, dann dachte ich, Mensch, hat mich das einfach angesprochen. Oder allein, wenn ich in der Bank war an der Messe und er kam beim großen Einzug vorbei, dann dachte ich, Mensch, ich bin doch auch so jemand, der ich habe gemerkt, Gott will mir auch einen Platz quasi dazu weisen, so unter den Priestern. Ja, und ja, wie gesagt, es war manchmal da, das Gefühl manchmal weg, und ich bin aber trotzdem, denn meinen technischen Fähigkeiten habe ich mich denn leiten lassen, weil ich einfach konkret jetzt, ich habe mich jetzt nie so getraut, meinen Pfarrer zu fragen, ja, meinen Sie, ich könnte nicht auch Priester werden oder so. Das war mir auch, denke ich, oh je, wenn der denn das weiß, dann habe ich ja gar keine Chance mehr, dass ich, ja, dann erwartet er das vielleicht auch oder so. Und ich will ja doch noch ein bisschen frei sein. Ich will mich frei entscheiden. Deswegen habe ich das eigentlich keinem so groß anvertraut. Ja, dann war ich eben bei der Bundeswehr und da gab es eine Soldatenwallfahrt nach Lourdes. Und da hatten wir eben einen Militärseelsorger dabei, der unsere Gruppe auch begleitet hat von Soldaten. Und da habe ich dann zu Gott gesagt, Mensch, aber so Militärpfarrer, das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist ja, das fand ich jetzt, wie gesagt, mir hat es eben auch gefallen bei der Bundeswehr. Und dann habe ich gedacht, aber so, ich könnte ja so Militärpfarrer. Das war dann wieder so eine Frage, die hat mich auch immer beschäftigt, weil ich das ja ganz toll fand, eben auf so Übungen und so dabei zu sein, die Leute zu begleiten. Das fand ich doch jetzt auch so rein menschlich einfach sehr interessant. Und es waren einfach so menschliche Eigenschaften. Ja. Und ich habe gedacht, das sieht ja schon toll aus, so ein Kreuz auf der Schulterklappe zu haben. Das hat ja wirklich keine, da kann man auch innerhalb von der Armee ein bisschen Zeugnis geben von Gott und so. Ja, also es war halt, ich dachte, da kann man vielleicht doch ein bisschen mehr machen als in der Gemeinde. Ja, fand ich faszinierend, denn auf den großen Wallfahrten oder wir hatten wirklich sehr tiefe Gespräche mit diesem Pfarrer, der dabei war, mit dem Militärseelsorger, also mit dem Kreuzweg abgegangen, und hat uns wirklich gute Sachen gesagt. Und ich fand das sehr faszinierend, aber ich bin dann eben doch in den technischen Beruf gewechselt, weil sich das einfach so irgendwie ergeben hat. Ich wohne ja, wie gesagt, ich komme aus Unterulding, auf der anderen Seeseite ist Konstanz, da kann man gut mit der Fähre rüberfahren und mit dem Fahrrad, und da war die Fachhochschule Konstanz jetzt. Heute ist es, hat sie einen neuen Namen, die Technische Hochschule. Und und da gab es ein Studienfach, das hieß Nachrichtentechnik, gibt es heute immer noch, jetzt ist der Name wieder ein bisschen anders, Nachrichten- und Informationstechnik. Und ich war eben auch in der Schule einfach gut in Elektrotechnik, ich war auf dem technischen Gymnasium dann, und habe ich gedacht, ja, das kann ich gut und das passt jetzt einfach sehr gut, dass ich da einfach jetzt meinen Weg weitergehe. Und als ich dann praktisch von zu Hause ausgezogen bin, da bin ich eben doch in ein Studentenwohnheim, das war ganz günstig, nach Konstanz gezogen, weil ich nicht immer mit dem Fahrrad rüberfahren wollte. Und als ich dann immer ein bisschen auch abends auf dem Zimmer war, alleine war, gebetet habe, kam das wieder ganz stark in mein Herz. Ich habe eben so ein Bild gehabt in meinem Zimmer, in meinem Studentenzimmer vom barmherzigen Jesus. Und als ich das Bild betrachtet habe, da, das war der Blick von Jesus, das war so stark in meinem Herz, dass ich Priester werden soll. Das kann man sich wirklich, ich habe gedacht, was ist mit mir jetzt los und so. Und das, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das war. Ich erinnere mich eben da, dass der Blick, also ich habe das Bild betrachtet vom barmherzigen Jesus, das hat mich wirklich immer im Herzen immer auch angesprochen, aber das hat in mir hervorgerufen, dass ich gespürt habe, ich soll eigentlich Priester werden. Das war wirklich so eine Liebe zu Jesus, wo ich gedacht habe, das ist ja eigentlich nicht normal. Also das hat ja nicht jeder irgendwie. Bin ich jetzt vielleicht doch berufen oder so? Oder hoffentlich bin ich jetzt nicht berufen oder sowas. Warum kann ich nicht so wie die anderen jetzt einfach studieren und jeden Tag da meinen Weg gehen an der Fachhochschule? Warum habe ich immer solche Sachen in mir? Gell? Und bis hin, dass mich dann auch mal Leute angesprochen haben, so nach der Messe, wollen Sie nicht Priester werden? Ich so, ja, warum? Wie kommen Sie da drauf? Ja, ich habe Sie so gesehen, wie Sie gebetet haben und Sie müssen da wirklich sich keine Sorgen machen. Gott wird Sie da, führt Sie da auch und zeigt Ihnen den Weg. Und das hat mich dann richtig erschrocken auch, dass jetzt mich sogar Leute ansprechen. Und da musste ich halt das einfach, ich habe ja mich wirklich ernsthafter denn mit diesen Fragen beschäftigen. Das war halt einfach was, was mich bewegt hat. Ja, denn während dem Studium war ich einfach hin und her gerissen. Auf der einen Seite hat mir das sehr gefallen, hat mir alles wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das Studium war wirklich meins. Auf der anderen Seite war das in meinem Herzen, was mich nicht losgelassen hat mit dem Priesterturm. Und dann war eben mal so eine Infoveranstaltung im Priesterseminar, wo man so ein paar Tage mal mitleben konnte. Da lagen solche Broschüren aus in der Kirche. Wenn einen dieser Weg Priestertum interessiert, kann man da eben bei so einem Info- und Begegnungswochenende mal dabei sein und dann auch noch ein paar Tage im Priesterseminar mitleben. Und ich habe mir damals so eine Broschüre mitgenommen und habe mich dafür so ein Infowochenende angemeldet. Ja, und aber dann, als es dann ernst wurde, habe ich mich wieder abgemeldet, also einen Tag vorher. Aber ja, und dann bin ich eben doch den Weg meines Studiums weitergegangen. Aber 2 Jahre später, das ging nicht weg in meinem Herzen, habe ich mich dann wieder angemeldet und kam dann zu diesem Info- und Begegnungswochenende. Und eine Schwester hat dann eben zu mir gesagt, gell, Sie haben sich schon mal vor 2 Jahren angemeldet, da haben Sie sich abgemeldet. Aber Gott, sehen Sie, wie er wirkt. Und ich war schon ganz überrascht. Und als ich denn dort war, dann habe ich eben gespürt, als ich da so durch die Gänge gelaufen bin von dem Priesterseminar, das war meine Welt. Ja, da war ich an meinem Platz. Ja, und dann habe ich eben mein Studium noch abgeschlossen. Das wollten eben meine Eltern. Und bin danach dann ins Priesterseminar nach Freiburg eingetreten. Ja, letzten Endes hat mich Gott einfach in meinem Herzen nie losgelassen, weil ich einfach ja weiterhin auf dem Weg des Glaubens immer geblieben bin. Ich schätze es einfach, dass dieser Prozess in meinem Herzen so überhaupt initiiert werden konnte von Gott, war einfach, dass ich immer regelmäßig zur Sonntagsmesse gegangen bin, dass ich auch regelmäßig zur Beichte gegangen bin. Und durch die Beichte hatte ich immer mehr Erkenntnisse, was ist jetzt Sünde, was nicht. Ich habe früher auch immer manche Sachen, wo ich jetzt heute weiß, ja, oder die habe ich einfach nicht als Sünde erkannt und habe natürlich auch nicht mal so gut gebeichtet, aber das war dann immer mehr mit Erkenntnissen verbunden in meinem Herzen und durch Katechesen, dass ich einfach das gelernt habe, was gut ist, was nicht gut ist, was Sünde ist, wo man es als Jugendlicher vielleicht auch ein bisschen wenig weiß oder vielleicht auch ein bisschen durch das Weltliche verwirrt ist. Jedenfalls aber bin ich immer auf dem Weg des sakramentalen Lebens geblieben. Und das sakramentale Leben, auch vor allem die regelmäßige Sonntagsmesse, die hat mich eben dazu gebracht, dass da immer ein Prozess des geistlichen Lebens in meinem Herzen war. Also man kann so sagen, so Ursache-Wirkungsprinzip, ja, die heilige Messe am Sonntag, die regelmäßige, die hat eben eine Wirkung, die ist eine Ursache für eine Wirkung. Und die Wirkung ist das, was vom geistlichen Leben initiiert bleibt im Herzen, und letzten Endes kommt ja die Berufswahl oder die Standeswahl, ob man jetzt heiratet oder Priester wird oder ins Kloster geht, die kommt ja eigentlich letzten Endes alles aus dem geistlichen Leben. Und ja, für mich war natürlich schon auch alles so eine Frage, gell? Alleinleben, Zölibat, und aber die Liebe zu Christus, das konnte ich mir früher nicht vorstellen, allein zu leben. Aber die Liebe zu Jesus, die habe ich so stark erfahren, dass ich gedacht habe, ich kann ja das nicht teilen. Gell? Ich kann die mal nicht teilen. Ich will ganz Jesus gehören. Und das war einfach so schön. Und dann ging immer der Weg des Studiums weiter. Und das war natürlich dann, wie gesagt, dann kamen eben Zeiten, wo natürlich Gott nicht nur praktisch mich ständig gestützt hat, sondern er hat mich natürlich schon ständig gestützt, aber er wollte ihn auch, hat mich mir gezeigt, ich soll ja auch ihn stützen, ich soll ja ihm auch beistehen, sein Kreuz, dass sein Kreuz leichter wird wie der Simon von Cyrene. Also er hat es dann auch erlaubt, dass ich im Glauben geprüft worden bin, dass ich eben auch ein bisschen, ja, Zeiten durchgemacht habe, wo ich ihn gar nicht gespürt habe, wo ich einfach nur glauben sollte. Aber das habe ich denn schon alles auch gewusst, und ich hatte eben einen guten geistlichen Begleiter, den ich da hatte, und bei dem ich auch dann mal richtig gebeichtet habe. Das war die Sünden, die ich nicht als so Sünden erkannt habe, das ist mir alles klar geworden. Also ich hatte eine Begeisterung für Jesus, war aber am Anfang gar nicht so richtig bekehrt, aber hatte eine Liebe zu Jesus. Und die Bekehrung kam halt dann immer mehr, dass wenn man Jesus nachfolgt, dass man sich dann auch wirklich umkehren muss, dass man sein Leben in vielen Punkten ändern muss. Und das kam natürlich auch dadurch. Ja, also das ist eben faszinierend, wenn man überlegt, ja, Jesus, ich habe gesagt, Jesus, wenn du aus mir einen Priester machen willst, dann musst du mir helfen, wirklich, dass ich mich ändere. Und dass ich wirklich so werde, immer mehr, wie du mich haben möchtest. Aber Jesus hat es gemacht. Jesus hat mir da geholfen und hat meinem Leben auch einen ganz neuen Sinn dadurch gegeben. Und interessant ist halt auch, dass er nicht nur in meiner ganzen Zukunft dadurch, dass ich der Berufung gefolgt bin, einen neuen Sinn gegeben hat, sondern auch der Vergangenheit einen neuen Sinn, finde ich. Also meine ganze Vergangenheit und meine Jugend hat auch einen ganz neuen Sinn bekommen, dadurch, dass ich jetzt auf dem Weg zum Priestertum bin, weil ich einfach vieles und viele Leute, die ich kenne, die ich jetzt vielleicht als ich so ein bisschen weltlich war als Jugendlicher, so kennengelernt habe, wenn die mich heute wieder treffen, sage ich, bete für euch, oder ich habe auch schon welche getraut. Und also praktisch diese ganzen Freundschaften der Vergangenheit, die ich habe, die haben jetzt durch meinen Weg mit Gott auch jetzt einen ganz neuen Sinn. Ja, dadurch, dass ich denen helfe, ja, und denen auch als Priester beistehen kann. Also das heißt, Gott hat nicht nur mein Leben geändert, nicht nur meine Zukunft geändert, sondern er hat sogar meine Vergangenheit alles geändert. Also Gott kann auch die Vergangenheit ändern. In dem Sinn, dass er eben allem einen neuen Sinn gibt. Und das kann eben nur Gott, und das habe ich wirklich erfahren. Und da bin ich wirklich sehr dankbar dem Herrn. Ja, eben. Und das ist eben das Wunder Gottes, dass er einem immer mehr einführt, dadurch, dass man eben selber umkehrt, einem lange, lange, lange begleitet uns eben viele Zeichen gibt. Und mir hat er eben diese Zeichen gegeben, die ich Ihnen jetzt alles gerade erklärt habe oder versucht habe zu erklären. Aber letzten Endes ist darin das Wort Gottes. Ja, und das Wort Gottes hat sich kommuniziert, hat sich mitgeteilt, und das ist eben Jesus Christus. Und das ist der da gewirkt hat. Und das Wort Gottes gibt Zeichen im Leben, aber ist eben als das, was innen wirkt. Und das Wort Gottes hat eben in mir gewirkt durch das sakramentale Leben, das ich eben nie abgebrochen habe. Auch wenn es natürlich auch nicht immer optimal gelebt wurde oder auch teilweise sehr unvollständig gelebt habe als Jugendlicher.
Don Thomas Huber spricht über den Ruf Gottes und den Weg zum Priesteramt. Don Thomas ist ein studierter Ingenieur für Nachrichtentechnik und bekam immer wieder Zeichen von unserem Herrn und ist den Weg des Priesteramtes gegangen und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken. Dom Thomas Huber, Sie wurden dann zum Priester geweiht. Was war besonders an der Weihe?
Ja, die Priesterweihe, die war ja dann eben 2009. Ich habe ja dann auch in Rom studiert, kann ich vielleicht mal noch erzählen. Ja, 2004 bis 2005, da war eben der Tod von Papst Johannes Paul II. Und die Neuwahl von Benedikt, also dem deutschen Papst, wurde gewählt. Als ich eben in Rom war, das war einfach mit Freude und Jubel begleitet, weil das möchte ich schon mal auch auf die Priesterweihe ein bisschen eine Parallele beziehen. Also als Papst Benedikt gewählt wurde, das war für mich wirklich unfassbar schön. Ich bin aufgewacht am nächsten Tag und dachte, jetzt ist ein Papst Benedikt, Kardinal Ratzinger, den ich mir immer eigentlich auch gewünscht habe, Papst. Und das war für mich so unfassbar schön. Und die ganze Realität hat sich verändert. Ich habe einfach gedacht, die Stille, die ich da auch gebraucht habe in dieser Zeit, als nach dieser Wahl, wo ich einfach Gott gedankt habe, wo ich eine große Freude gespürt habe, wo ich einfach auch das Wort Gottes hören wollte. Das hat mich alles sehr inspiriert, dass der Kardinal Ratzinger eben als Hörender, als Mann Gottes eben der Papst wurde. Und ich dachte, ich will auch eben so ein Mensch sein, der auf das Wort Gottes hört, ein Mann Gottes werden, Mensch des Gebetes werden. Und so hat sich mein ganzer Alltag, meine ganze Realität so verändert, dass ich die Realität im Glauben sehen wollte, nicht nur mit dem Verstand und so mich mit der Geschichte der Welt und mit meinem Leben, mit dem Leben der anderen konfrontieren wollte. Ja, und da bin ich eben den Weg weitergegangen. 2009 war ja dann die Priesterweihe und es war irgendwie so ähnlich, denn ja, also was. Ja, man wird praktisch da ganz in Dienst genommen von Jesus. Ich weiß noch, als ich bei der Postratio da auf dem Boden lag, dachte ich, habe ich einfach so eine große Last gespürt und habe gedacht, ja, wie soll ich das alles mal schaffen? Aber ich gebe mich ganz Gott hin. Also ich habe schon gespürt, wie soll ich das Priestertum, das jetzt auf mich zukommt, wie soll ich das alles schaffen? Was dann alles kommen wird in den Gemeinden, die Verantwortungen und das hat mich irgendwie wie so eine Last so fast erdrückt. Dann habe ich aber gesagt, lieber Gott, ich schenke alles dir, mit dir schaffe ich das, mit dir schaffe ich das und mit dir, Pater Pio, und mit dir, Mutter Gottes, schaffe ich das. Und als ich mich so hingegeben habe und gesagt habe, mit euch schaffe ich das, dann war die Last weg und war es eine große Freude. Dann eben war die Weihe und es war alles wirklich eine große Freude und auch die Realität hat sich wieder so ähnlich so geändert. Ich wollte ein Mann Gottes werden, das will ich ja heute immer noch, die Stille auch immer wieder benutzen, um aufzutanken und auf das Wort Gottes zu hören, die Realität des Lebens im Glauben zu sehen und nicht mit dem Verstand, weil ich war da ganz fest, einfach so innerlich auch bewegt, dass Gott die Geschicke der Welt lenkt, er lenkt mein Leben und was ich mit dem Verstand eigentlich immer anders erkannt hatte, das war eigentlich, die Realität war der Glaube von meinem Leben, wie mich der Glaube führt, nicht wie was der Verstand mir alles immer gezeigt hat als jetzt richtig und vorteilhaft und da, sondern ich sollte mich nur im Glauben Gott hingeben und er führt mich. Und das war eine neue Realität, dass der eben das die Welt ist, das Leben ist. Wenn man morgens aufsteht, soll man die Welt im Glauben wahrnehmen. Also beten, sich ausrichten auf das Wort Gottes, denn die Begegnung annehmen, die einem der Herr schenkt. Dass das alles vom Herrn letzten Endes auch organisiert wird. Wir tun natürlich unseren Teil dazu, aber er schenkt uns jeden Tag. Und so war das einfach, so war ich geprägt, ja, nach der Priesterweihe. Es war natürlich sehr schön, gell, denn denn die vielen Primizgottesdienste, dadurch, dass ich die Sakramente gespendet habe. Und dann hatte ich mal noch, also ich habe auch gemerkt, wie Gott alle Gebete so von mir irgendwie nach der Weihe sehr erhört hat. Einmal habe ich gesagt, lieber Gott, es kam noch gar niemand zur Beichte. Ich habe noch gar niemanden gehabt, wo ich die Beichte spenden konnte. Und schwuppdiwupp war jemand da, wollte beichten. Gell? Also ich war im Zwiegespräch mit Gott ganz tief. Und ich konnte ihm alles sagen und ich habe sofort Antworten erhalten. Das war so nach der Weihe sofort. Das war wirklich, war wirklich sehr, sehr schön. Ja, das war so die Zeit nach der Weihe, eine neue Realität, die man erstmal hat lernen müssen zu fassen, ja, und da reinzukommen. Und ja, auch eine neue Liebe im Gebet, das heißt ja auch in der Liturgie, erneuere in den Geist der Heiligkeit. Und dann eben, dass man gesucht war von anderen Menschen, dass ich anderen Menschen viel geben konnte, durch ein Wort, dadurch, dass ich auch da und dort war, präsent war. Und das ist einfach für die ganze Gemeinde, für alle Leute eine Freude war, die Gott einfach da geschenkt hatte. Ja, es ist nicht mein Verdienst, sondern Gott sucht sich jemand aus dem Volk aus, dem gibt er diese Gaben des Priestertums, die hat man nicht aus sich selber, aber für die anderen. Und das habe ich eben erfahren. Und das Volk Gottes eben hat gezeigt, man stützt sich einfach gegenseitig. Ja, sondern die wollen einem auch helfen, stützen. Und ich möchte ihnen helfen und stützen. Man hilft sich gegenseitig eben im Glauben.
Don Thomas Huber, Sie entschieden sich für das zölibatäre Leben. Wieso? Und unter anderem haben Sie auch ein Buch mit dem Titel Der priesterliche Zölibat in Äußerungen des Lehramtes der Kirche geschrieben. Können Sie uns hierzu einige Gedanken schenken?
Ja, der Zölibat heißt ja, man lebt allein um des Himmelreiches willen. Es ist eben so, dass es um die Hingabe zu Jesus Christus geht und diese ungeteilte Hingabe. Man hat nicht das Herz geteilt. Also praktisch ein Teil vom Herzen hängt noch an was anderem. Man stellt sein Herz Gott zur Verfügung, dass man praktisch seine Gefühle, seine Inspirationen ganz und gar im Herzen hat, dass man seinem Herzen an seiner Hingabe teilhat. Und das ist eben die Lebensform Jesu gewesen, dass er hatte kein geteiltes Herz, dass also praktisch die Liebe so ein bisschen aufgeteilt ist. Ja, also praktisch, ja, dass er irgendwie eingeschränkt ist. Er soll nicht eingeschränkt sein im eigenen Herzen, das sind einfach Erkenntnisse. Wenn ich jetzt zum Beispiel verkündige als Priester, dann brauche ich eine Liebe zu allen Leuten. Und da will ich Gott nicht einschränken, dass er in meinem Herzen nicht frei ist, wirklich ganz große Liebe allen Leuten zu schenken, weil ich eben eine Liebe habe zu einer Person, mit der ich jetzt verheiratet bin. Das ist natürlich nicht gegen die Ehe, aber wie der Paulus meint, dass das Herz soll überhaupt nicht in keinster Weise geteilt sein, dass man doch noch eine Vorliebe hat, jetzt zum Beispiel jetzt, und da praktisch das Herz doch ein bisschen auch noch ein bisschen aufteilen muss. Ja, das heißt nicht, dass Verheiratete das nicht auch haben können. Ja, das heißt es überhaupt nicht. Aber wie gesagt, wenn man eine Ehe im Sinne Gottes lebt, ja, dann hat man auch keine Bindungen im Herzen, die Christus irgendwie einschränken in der Liebe, die man weitergibt. Das hat man überhaupt nicht. Das wollte ich damit auch überhaupt nicht sagen. Nur der Priester, der hat einfach diese Schwierigkeit gar nicht, dass er sein Herz jetzt immer natürlich irgendwie frei halten muss, dadurch, dass er eben, ja, sehr einfach hat quasi. Er hat einfach Jesus und fertig. Und damit hat er eine Liebe immer, 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 immer zu allen. Und er ist natürlich auch von weltlichen Sorgen befreit, wo er auch eine Familie hat, zum Beispiel das Recht auf die Liebe des Familienvaters, dass er einfach dafür sorgt, dass er sich um die Schwierigkeiten kümmert, die Kinder haben und alles. Diese ganzen Sachen, die das Herz einschränken könnten, die sind eben gar nicht da. Also wie gesagt, man hat immer eine Liebe wirklich zu allen, kann allen immer dieses ganz ungeteilte Herz geben. Und die Gefühle, die man innerlich hat, da soll einem Jesus teilhaben lassen an seinen Gefühlen. Zu den Armen, zu den Kranken, diese Nächstenliebe, dieses Mitleid und alles. Man soll das Herz einfach ganz für Jesus zur Verfügung stellen. Eben bei mir war das eben so, diese Hingabe ganz an Jesus, die hat mich immer einfach tief innerlich bewegt. Und für mich war das klar, wenn ich Priester werde, dann kann ich das jetzt nicht irgendwie teilen, dass ich da irgendwie heirate. Weil wenn, dann hat es für mich nur Sinn in einer absoluten Ganzhingabe. Und diese Ganzhingabe an Jesus Christus, diese Hingabe, und die er denn sich auch mit dem Gehorsam zu seinem Wort widerspiegelt. Also ich kann Gott ständig gehorchen, wenn er morgen sagen wird durch den Bischof, geh in eine andere Pfarrei, müsste ich auf niemand Rücksicht nehmen. Okay? Ich könnte einfach sagen, ich gehe jetzt dorthin, weil ich ja letzten Endes ohne Bindungen an Personen, an Orte lebe. Ja, das ist einfach eine ganz große Verfügbarkeit gegenüber auch dem Gehorsam zum Willen Gottes. Also der Gehorsam zum Wort Gottes und diese absolute Hingabe, die hat mich immer innerlich so ausgerichtet und bewegt, dass ich dachte, das ist eben wirklich die Lebensform, die eben höchst angemessen ist für das Priestertum. Es ging eben schon auch natürlich. In der orthodoxen Kirche gibt es eben auch verheiratete Priester, aber das ist halt doch eine andere Art von Priestertum. Das ist jetzt diese absolute Verfügbarkeit, das geht einfach nicht einfach mit einer Familie und diese absolute Hingabe. Ich kann eben meine gesamte Freizeit, die mir noch bleibt, da kann ich mich eben ins Gebet, in die Betrachtung zurückziehen. Und habe dann wieder gute Gedanken auch für die Predigt, für das, was ich eben den anderen Menschen sage, als wenn ich dann nachher andere Sachen im Kopf habe, ja, weltliche Sorgen habe. Jetzt, wenn ich eine Familie hätte, dann sind die natürlich in meinem Herzen, in meinem Verstand und dann ist das Herz davon voll. Und dann habe ich eben nicht so viel, dass ich eben dann als geistliche Nahrung schöpfen kann, wenn ich jetzt predige, wenn ich verkünde, wenn ich Beicht höre. Also ich finde es eben höchst angemessen, diese Lebensform, und deswegen hat es ja auch die Kirche, quasi geht es auf die apostolische Zeit zurück, der Zölibat. Man hat das dann eben im 4. Jahrhundert in der Synode von Elvira dann versucht einzuführen, das war dann mit Schwierigkeiten verbunden, aber man wollte es eigentlich ganz am Anfang der Kirche richtig fest suchen auch, dass das die Lebensform Jesu ist. Und das wurde dann eben dann immer mehr wirklich zur festen Lebensform auch verlangt wird. Genau.
Die binäre Welt begleitet Sie immer noch im Priesteramt. Sie haben unter anderem eine App entwickelt. Wie ist es dazu gekommen? Und dies für den Apostel des Beichtstuhls, dem heiligen Pater Pio.
Ich kann gerne etwas erzählen über die Entwicklung dieser App, über Pater Pio. Ja, das war einfach, es hat sich ergeben, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Pater Pio, der heilige Pater Pio, mir selber immer geistliche Nahrung gegeben hat. Und es gibt ja auch immer einen Gedanken für den Tag von Don Pirino Galeone, das ist der Gründer unseres also des Säkularinstitutes, Servo della Sofferenza, einfach einen kurzen geistigen Gedanken für den Tag, angelehnt an Pater Pio, von dem es ja auch eben ein Büchlein gibt, Buona Giornata, da ist eben auch immer ein kurzer geistiger Impuls für den Tag drin zu lesen. Und ich dachte mir eigentlich, diese Gedanken, die kann man ja, sollten mehrere Menschen die Möglichkeit haben, diese Gedanken zu lesen oder einfach auch so geistliche Impulse jeden Tag zu empfangen. Und das kann man natürlich über eine Internetseite machen, die man dann jeden Tag aufruft. Ich dachte mir aber, besser ist eigentlich eine App, weil eine App, die installiert man einmal und dann hat ja eine App viel mehr Möglichkeiten. Also die kann man dann viel einfacher als eine Internetseite aufrufen, auch im Offline-Modus, wenn man eben kein Internet hat. Oder man kann ja auch durch eine App auch Push-Nachrichten empfangen, die dann praktisch auf dem Bildschirm angezeigt werden. Also eine App hat natürlich viel mehr Möglichkeiten als eine Internetseite. Dann kann man da auch Podcasts zum Beispiel unterbringen, die man dann auch offline hören kann. Also ja, und ich habe mich dann mal aufgemacht, mich ein bisschen beschäftigt, wie das eben aussieht, so eine App zu erstellen und hat mich da eigentlich dann relativ schnell mit den heutigen Möglichkeiten, die es da eben auch gibt, eingearbeitet. Also ich habe da schnell eine Möglichkeit gefunden und konnte da mein Hintergrundwissen auch gut verwenden und habe da einfach mal angefangen und dann ist eben so eine App rausgekommen. Ich habe das auch gar nicht groß geplant gehabt. Ich habe einfach mal in meiner Freizeit da einfach drauf los gearbeitet am Computer und dann kam doch eine ganz nette App raus. Die habe ich dann immer ein bisschen angepasst, Update, programmiert und optimiert und sie hat doch jetzt ganz schön viele Downloads. Also sind jetzt ja also knapp 10.000 Installationen weltweit. Ja, und das macht mich doch ganz glücklich. Das heißt, das ist natürlich auch die Bekanntheit von Pater Pio. Wenn man Pater Pio jetzt in der App Store eingibt, dann ist eben meine App auch eine von denen, die über Pater Pio handeln und das wird eben weltweit gesucht. Und ich habe es eben auch in verschiedenen Sprachen gemacht. Das heißt, man kann es auf der ganzen Welt installieren. Also es ist quasi in sehr, sehr vielen Ländern sind die Installationen dieser App. Das kann ich eben auch abrufen. Und es sind echt wahnsinnig viele Länder, muss man sagen. Also praktisch alle Kontinente sind vertreten.
Was fasziniert Sie an Pater Pio?
Ja, Pater Pio, er ist eben zum Kern der Erlösung gegangen, wenn man sich mal mit ihm beschäftigt. Der Pater Pio hatte den Ruf von Jesus, ihm am Kreuz ähnlich zu werden. Also jeder Heilige ist ja Jesus in einer gewissen Weise ähnlich geworden. Mutter Teresa ist in den Werken der Nächstenliebe Jesus ähnlich geworden, wie er sich um die Armen, um die Kranken gekümmert hat. Die Dominikaner, die Armen klassisch gesehen, Jesus nach, wie er gepredigt hat. Also jeder beschäftigt sich mit einer Eigenschaft Jesu und ahmt ihn besonders in dieser Eigenschaft nach. Und was Pater Pio eben gemacht hat, er hat Jesus nachgeahmt in seinen Leiden. Das heißt, wo es für Jesus schwierig war, den Willen des Vaters zu erfüllen. Jesus hat ja den Willen seines Vaters immer erfüllt. Er sagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Und Pater Pio hat Jesus nachgeahmt, als es für Jesus besonders schwierig war. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In diesen schwierigen Momenten der Prüfung, wo er besonders das Kreuz gespürt hat, weil es schwierig war, den Willen seines Vaters zu erfüllen, da hat Pater Pio ihn nachgeahmt. Und das ist eben letzten Endes der Moment am Kreuz, wo er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Da, wo es eben schwierig war, den Willen seines Vaters zu erfüllen. Also Jesus in der Prüfung nachzuahmen. Jesus in seinen Prüfungen, in seinen Ängsten, die er durchgemacht hat, in dem, was ihm am meisten wehgetan hat, wie er von den Menschen behandelt wurde, da Jesus nahe zu sein, in diesen ganz schwierigen Momenten. Das war eben seine Berufung. Und letzten Endes hat sich da ja die Erlösung gezeigt. Natürlich immer im Gehorsam, dort, wo Jesus seinem Vater gehorsam war, da hat er uns durch sein Leiden erlöst, weil das Leiden kommt ja letzten Endes dadurch, dass der Gehorsam ausgeübt wurde. Im Hebräerbrief 5,9 heißt es ja, Jesus hat durch Gehorsam gelernt, durch das, was er gelitten hat. Und letzten Endes hat uns der Gehorsam Jesu ja gerettet, dadurch, dass er durch sein Gehorsam unsere Sünden gesühnt hat und durch den Gehorsam hat sich ja das Leiden ergeben. Und da zum Kern der Erlösung zu gehen, das hat mich eben an Pater Pio fasziniert. Das fasziniert mich heute, weil letzten Endes ging es mir auch so in meinem Leben. Ich wurde auch sehr geprüft. Ja, will ich das wirklich? Und ich, für mich war das, Priester zu werden, diesen Weg zu gehen, für mich war das auch nicht einfach, einen Beruf zu lassen, den ich sehr gerne ausgeübt habe. Aber ich habe gemerkt, Gott ruft mich auf einen neuen Weg. Es war für mich sehr schwierig, aber ich dachte, Jesus hat es ja auch getan. Er hat auch den Willen seines Vaters erfüllt, als es schwierig für ihn war. Und da habe ich eben eine besondere Kraft gespürt, eine besondere Liebe zu Jesus gespürt. Und das ist so das, was ich von der Spiritualität des heiligen Pater Pio eben gelernt habe, Jesus in den schwierigen Momenten nahe zu sein. Und da habe ich eine ganz besondere Väterlichkeit, eine Liebe von Pater Pio in meinem Herzen. Und jetzt der Beichtstuhl, was ist der Beichtstuhl anderes, als dass man den Menschen wieder helfen soll, eben, dass man den Weg des Willens Gottes aufnimmt. Ja, und letzten Endes ist es für manche sehr schwer, manche Gewohnheiten zu lassen, die Sünde sind, die muss sie erkennen, das ist nicht gut, ich muss das lassen. Und sich dazu trennen von manchen Gewohnheiten ist für manche ein ganz, ganz schweres Kreuz. Und die wollen da raus, aber sie schaffen es nicht alleine, dann hilft man wieder praktisch den Willen Gottes aufzunehmen, den Weg des Willens Gottes aufzunehmen, die Welt zu verlassen, das Kreuz auf sich zu nehmen, sein eigenes Ich zu verleugnen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und durch das Kreuz wieder die Kraft zu haben, den Willen Gottes zu tun und alles Weltliche mit allen Genüssen zu lassen. Das ist letzten Endes die Beichte, die Menschen wieder auf den Weg des Willens Gottes zu setzen. Und letzten Endes ist das nichts anderes, als der Welt wieder zu zeigen, dass wir das Kreuz tragen sollen. Aber dass das Kreuz uns Frieden gibt, auch wenn wir leiden. Hatte Jesus am Kreuz Frieden? Ja, er hatte Frieden. Und der Frieden hat ihm geholfen, das Leiden auch auszuhalten, das Leiden zu tragen. Und der Friede kommt, wenn man weiß, Gott hat mir alle Sünden vergeben, aber ich trage jetzt das Kreuz, weil ich Jesus liebe, weil mir alle Sünden er vergeben hat. Und deswegen trage ich das Kreuz, dass ich verzichte und den Weg des Willens Gottes wieder aufnehme. Und das ist eben unsere Erlösung. Und so wird die Welt erlöst, wenn sie wieder merkt, wir sollen die Gebote Gottes halten, auch wenn es für uns ein Kreuz ist, der Umkehr. Wir sollen diesen Weg dieser Umkehr wieder aufnehmen. Und das ist Beichte. Das ist das Evangelium. Und Pater Pio hat der Welt wieder gezeigt, den Weg des Evangeliums zu gehen, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, umzukehren im Beichtstuhl und den Frieden zu haben mit Gott. Er hat mir alle Sünden vergeben. Jetzt mache ich kann er mit mir machen, was er will, auch wenn ich das Kreuz tragen muss. Der Friede, dass er mir alle Sünden vergeben hat, der gibt mir Kraft, das Kreuz zu tragen. Deswegen hat Jesus am Kreuz auch Frieden gehabt. Und das ist eben das Geheimnis des Beichtstuhls, das Geheimnis auch von Pater Pio.
Sehr schön, Don Thomas. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie zum Priesterberuf Ja gesagt haben. Und Radio Gloria betet auch immer am Donnerstag für geistige Berufungen. Und so wurden auch mit Ihrer Berufung die Gebete erhört. Und dafür sind wir dankbar. Zum Abschluss möchten wir gerne für geistliche Berufungen mit einem Gebet vom heiligen Papst Johannes Paul II. Beten.
So wollen wir jetzt um Berufungen beten. Lasset uns beten. O Gott, du hast zur Erhaltung und Verbreitung deiner Kirche das Priestertum eingesetzt. Lass alle, die du von Ewigkeit her zu deinem Dienste berufen hast, deine Stimme willig hören und von ganzem Herzen befolgen. Bewahre sie vor den Gefahren der Welt. Verleihe ihnen den Geist der Weisheit und des Verstandes, den Geist des Rates und der Stärke, den Geist der Wissenschaft und Frömmigkeit, und erfülle sie mit dem Geiste deiner heiligen Furcht, damit sie ausgerüstet mit der Gnade des Priestertums durch Wort und Beispiel uns lehren, den Weg deiner Gebote zu wandeln und uns hinführen zur ewigen, glückseligen Vereinigung mit dir, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Amen. Der Herr sei mit euch
und mit deinem
und mit
Geiste.
Deinem. So segne und behüte sie. Der allmächtige Gott erschenke euch Freude und den Reichtum seiner Gaben. Seine Wahrheit führe euch und seine Kraft geleite euch jetzt auf diesem Erdenweg und einst zum Glück des ewigen Lebens. Das gewähre euch auf die Fürsprache des heiligen Pater Pio, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Herzlichen Dank, lieber Don Thomas Huber, für das schöne Zeugnis über Ihre Berufung zum Priester. Wissen Sie noch Ihren Primitspruch, Don Thomas?
Ja, mein Primitspruch, der kommt aus dem Hebräerbrief, weil der beschäftigt sich ja mit dem Priestertum. Und mein Primitspruch ist eigentlich eine Bitte an Gott gewesen. Der heißt, O Gott, mache mich zu einem Priester, der würdig im Glauben ist und barmherzig. Weil so ist das Priestertum Jesu definiert. Würdig im Glauben und barmherzig. Würdig im Glauben heißt, dass ich den Weg des Glaubens gehe, den Weg des Wortes Gottes befolge wie Jesus. Und dadurch ist er ein barmherziger hoher Priester geworden, der die Sünden des Volkes gesühnt hat. Und ich möchte auch diese Barmherzigkeit Gottes verbreiten, dadurch, dass ich mein Leiden mit dem Leiden Christi vereine und ihm sozusagen dabei stehe, wie er diese Barmherzigkeit für die Welt, dadurch, dass er für uns gelitten und gestorben ist, den Menschen bringt. Und dadurch, ja, deswegen bin ich Priester, um auch mein Leiden mit seinem Leiden zu vereinen und ihm zu helfen bei der Rettung der Welt.
Herzlichen Dank, Don Thomas Huber, für das schöne Zeugnis und Ihre geschenkte Zeit und das Gespräch. Natürlich wünscht Ihnen Radio Gloria, dass Sie weiterhin so würdig im Priesteramt sein dürfen und auch viel Barmherzigkeit geschenkt bekommen und reichen Gottes Segen, Kraft und Schutz mit viel Freude im Herzen. Das wünschen wir Ihnen, Don Thomas Huber.
Vielen Dank, vielen Dank.
Das war die Sendung mit Don Thomas Huber. Er hat über seine Berufung gesprochen und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können auch eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen und Ihren Lieben Gottes besonderen Segen und Schutz mit viel Frieden. Es verabschiedet sich von Ihnen allen Ihre Andrea Marti.